Es wird in der Bibel ein Wort benutzt, öfter benutzt, das im heutigen modernen Sprachgebrauch kaum mehr benutzt wird. Das Wort lautet wandeln, wandeln. Und ist nicht mein Lieblingswort, das ist so altbacken, altdeutsch. Und ich habe geschaut im Lexikon, es bedeutet meistens umhergehen oder auch leben, Lebensstil, wie man wandelt. Und der Paulus benutzt das Wort öfter und zum Beispiel im Galater 5,16 schreibt er, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also ein geisterfüllter Lebenswandel, ein geistgeführter Lebenswandel ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben, zu einem Leben im Geist, zu einem Leben nicht in der Sünde, sage ich mal, die Begierde des Fleisches ist ja in der Regel die Sünde. Und wenn man vom Geist erfüllt ist und sich vom Geist führen lässt, leiten lässt, dann wird man diese Begierden des Fleisches, diese Sünden, die einem immer wieder verführen wollen, nicht tun. Das ist die Lösung. Ja, weil so viele Christen kämpfen mit der Sünde. Also im Fleisch wollen sie das Fleisch bekämpfen. Das funktioniert nicht. Mit dem Gebot und mit dem Gesetz, ich muss das jetzt einhalten, das bewirkt in der Regel nur das Gegenteil, langfristig gesehen. Es kann einmal kurzfristig klappen, aber auf Dauer nicht, weil eben das Fleisch, sagt Paulus, schwach ist und nichts entgegenzusetzen hat. Aber der Geist ist stark, weil der aus Gott geboren ist und deshalb kann der Geist die Sünde, die Begierden des Fleisches überwinden. Jetzt habe ich noch einen Vers, wo der Paulus das Wort wandelt benutzt, Epheser 5,15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also wir sollen zusehen und selber beobachten, wie wir wandeln, wie wir leben, welchen Lebensstil wir haben, wie wir durchs Leben gehen. Und er sagt, wir sollen nicht wie Unweise, also wie dumme Menschen leben, sondern weise sein, verständig, schlau soll man sein. Und das ist der Maßstab für die, die im Geist wandeln, die in Christus wandeln. Das ist unser Maßstab für Christen. Im Geist zu sein, bedeutet in Christus zu sein. Und das ist unser Maßstab. Und das ist eine Tatsache. Und wenn du denkst, oh, ich bin aber noch so fleischlich, dann fang an zu bekennen, ich wandle im Geist. Ich lebe durch den Geist und ich werde Geist geführt, weil ich bin in Christus. Dein Bekenntnis gibt dem Ganzen einen Schub. Kolosser 2,6 sagt uns auch der Paulus mit dem Wort wandeln etwas. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also so wie wir den Jesus Christus empfangen haben, wiedergeboren wurden, Christus in uns hineingekommen ist, so soll man auch uns von ihm führen lassen, in ihm wandeln, in ihm leben. Und da sagt er, dann sind wir gewurzelt und aufgebaut in ihm. Er vergleicht es wahrscheinlich wieder mit einer Pflanze. Eine Pflanze, wenn fest gewurzelt ist, dann kann sie auch hoch wachsen. Oder ein Gebäude, das ein festes Fundament hat, kann man hochbauen. Und das ist, wenn wir in ihm gefestigt sind, im Glauben oder durch den Glauben. So schreibt er hier, wie ihr gelehrt worden seid. Und so lehren wir immer wieder dieses Thema, dass wir das wissen und auch ja, bekennen, aussprechen, dass das, was eine Theorie ist, auch eine Praxis wird in unserem Leben. Und dass der Segen fließen kann. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, sagt der Paulus auch im Kolosser 4, Vers 5. Wandelt oder lebt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das sind die Ungläubigen, die Leute, die in der Welt sind. Gegenüber denen soll man auch in Weisheit wandeln. Überlegen, wie gehe ich mit den Ungläubigen um? Ja, weil viele Christen, die gehen an wie Bleistift, und versuchen, jeden irgendwo unter Druck zu bringen. Du musst aber jetzt glauben, du musst aber, und sonst kommst du in die Hölle. Ich weiß nicht, ob das die große Weisheit ist. Aber wenn wir einen Lebensstil an den Tag legen, der uns attraktiv macht und nicht wie religiöse Vögel, da wäre das wahrscheinlich das, was der Paulus hier meint. Also wandelt weise gegenüber denen, die draußen sind. Man muss mit denen Ungläubigen mit Weisheit umgehen, vielleicht auch ein Stück mit Vorsicht, weil es kann auch sein, dass eine oder andere Ungläubige eine Ganove ist oder bewusst loszieht, um die Christen über den Tisch zu ziehen. Also da gehört auch Weisheit dazu und da gehört Wandel im Geist dazu, weil dann warnt dich der Geist, dann bist du vom Geist her einfach sensibel und merkst, was los ist. Im 1. Thessalonicher 4,12 kommt wieder dieses Wort Wandeln vor. Er schreibt hier, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand nötig habt. Also einen anständigen Lebenswandel soll man an den Tag legen. Gegenüber denen, die draußen sind, gegenüber den Ungläubigen. Ja, wie gesagt, dass man nicht bei den Ungläubigen als religiöse Vögel erkannt werden, sondern als Gesegnete, als Weise, als verständige Leute. Und da sagt er hier, damit wir niemand nötig haben. Ja, dass wir nicht abhängig sind vom System dieser Welt, sondern dass wir einfach ja, selbstständig sind mit unserem Herrn und nicht irgendwo den Sozialkassen auf der Tasche liegen müssen, weil wir selber nichts auf die Reihe bekommen. Das ist nicht unbedingt das super Zeugnis. Ne? Wenn das bei jemandem so ist, ist er deshalb nicht verdammt. Aber der Herr möchte uns da raus haben, dass wir unabhängig sind vom System dieser Welt. Also viele Christen sitzen mehr beim Arzt, als dass sie Gemeinschaft mit Jesus haben. Und das ist dann verkehrt rum. Ich sage ja nicht, dass man nicht den Arzt in Anspruch nehmen darf. Maß und Ziel muss passen. Also geht geistgeführt durchs Leben. Wandelt im Geist, lebt im Geist. Ist so die Grundaussage des Paulus. In Christus, ja, mit Jesus zusammen. Er ist in uns und wir sind in ihm. Das heißt, in seiner Wahrheit, in seiner Weisheit und natürlich auch in seiner Freiheit. Ja, weil der Jesus Christus ist nicht gebunden. Und so sollen auch wir, die wir sein Leib sind, nicht Gebundene sein, sondern Befreite. Dann haben wir ja letztes Mal schon gelehrt über die Freiheit in Christus Jesus. Und der Paulus sagt, Jesus hat uns für die Freiheit frei gemacht im Galater 5,1. Das war der Grund, damit wir auch frei sind, damit wir nicht nur sagen können, ja, wir sind frei, aber wir haben das, die Freiheit nicht. Also der Herr möchte, dass die Freiheit auch in unserem Leben Einzug hält. Und er schreibt hier weiter, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und hier ist das große Problem der Christenheit. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber eine sehr hohe Prozentzahl der Christen hat ein Joch der Sklaverei auf sich, weil ihnen immer wieder die Gebote gepredigt wurden und es ist ein Joch der Sklaverei. Und sie merken es nicht. Sie leben unter diesem Joch schon ewig und kommt einem ganz normal vor. Ich muss Gebote halten, muss Gott gefallen, bin ja ein Sünder und so weiter. Und genau das ist das Problem der Christenheit und deshalb sind sie nicht in der Freiheit, für die Christus sie eigentlich freigemacht, freigekauft und bestimmt hat. Wir sollen nicht unter dieser Sklaverei des Gesetzes und der Sünde leben und auch nicht unter dem Druck des Gesetzes macht, sondern einfach Freiheit. Freiheit in Christus Jesus, weil dann kannst du geisterfüllt leben. Solange du die Decke des Gesetzes auf deinem Herzen hast, wirst du nicht im Geist wandeln, wirst du nicht geistgeführt. Ich sage nicht überhaupt nicht, sondern selten. Ja, es kann schon mal passieren, dass glücklicherweise eine Führung vom Geist kommt. Aber wenn die Decke des Gesetzes weggetan ist von dir, wer ist dann da? Und dann füllt der Heilige Geist diesen Raum aus und du kannst geistgeführt wandeln, leben, einen Lebensstil der Weisheit und des Segens hinlegen, oder? Wandelt im Geist, sagt Paulus im Galater 5,16. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Warum? Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Also hier haben wir diesen Kampf. Das Fleisch, der natürliche Mensch, der an sich ja noch auf der Ebene der Sünde ist, der will sein altes Ding durchziehen, der will ja gar nicht anders. Dann wirst du von neuem geboren und dann fängt der Geist an, aufzubegehren und sagen, hey, aber jetzt anders. Und es gibt einen Kampf. Und je nachdem, für welchen du dich entscheidest, für den Geist oder für das Fleisch, der hat in diesem Kampf die Oberhand. Diese beiden Dinge sind entgegengesetzt. Der Ausdruck Fleisch ist, würde man heute auch nicht mehr so nennen. Es ist einfach der natürliche irdische Mensch. Aber der Geist ist das, der aus Gott geboren ist, der Himmlische, der Gerechte, der Heilige, der eben das will, was Gott will. Und dann werden wir nicht mehr das tun, was wir wollen, was unser alter Mensch will, was das sündige Fleisch will, sondern werden wir tun, sagt er hier, was der Geist will. Und der Geist will das Gute. Der Geist ist aus Gott, ist der Geist der Liebe und der Gnade und des Friedens und der Freiheit. Und genau das wird getan, wenn der Geist die Oberhand hat und eben die Führung übernimmt. Vom Geist geleitet, im Geist wandeln, der wird die bösen Begierden des natürlichen Menschen einfach nicht mehr nachgeben. Der natürliche Mensch wird immer versuchen, wieder Oberhand zu bekommen oder dir Dinge einzureden, die er meint, die müsstest du tun. Und das ist auch ein Lernprozess, zu unterscheiden, wer ist jetzt der Urheber des Gedanken oder des Plans. Das ist ein Lernprozess, das kann man keinen abnehmen, das ist einfach so. Was natürlich schon sehr viel hilft, ist, wenn du entsprechend viel Gemeinschaft mit dem Geist hast, mit Jesus hast, die Bibel kennst, in Sprachen redest, umso mehr wird dein Geist die Oberhand bekommen, weil dann wird er stark. Aber wie gesagt, das Fleisch, der natürliche Mensch, ist entgegengesetzt und deshalb gibt es da einmal Rangkämpfe in dir. Aber wir als Christen, wir sollen vom Geist der Liebe, der Gnade und des Friedens und der Freiheit geleitet werden. Ja, nicht mehr der Buchstabe des Gesetzes, der soll nicht mehr den Ton angeben in unserem Leben. Also dann sagt der Paulus auch, werdet oder seid voll Geistes in Epheser 5,18. Was wichtig ist, wenn wir voll Geistes werden und dann auch voll Geistes sind und voll Geistes bleiben, dann funktioniert das Wandeln im Geist. Dann funktioniert es. Und wenn du nur, sage ich mal, bodenverdeckt voll bist oder bodenverdeckt leer, müssen wir eigentlich sagen, dann wird das Fleisch die Oberhand behalten. Dann funktioniert es nicht so recht. Das ist die Schwierigkeit des Ganzen. Also wir Christen müssen uns einfach die Zeit nehmen und vielleicht manchmal auch stehlen, um mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben, die Bibel zu lesen, gute Lehre zu hören oder zu lesen und in Sprachen zu beten, weil es einfach nicht anders geht. Das muss ich so knallhart sagen. Ich sage, manchmal sitzt du Stunden oder schon halbe Tage lang im Wartezimmer bei irgendeinem Arzt und im Wartezimmer beim Herrn oder vom Thron Gottes, vom Gnadenthron, vielleicht 5 Minuten. Und dann stimmt irgendwas nicht an der Priorität, oder? Also, wir als Christen, wir sind wiedergeboren worden, als wir uns bekehrten. Das ist die Grundlage des Ganzen, weil da ist dein Geist erst einmal lebendig geworden. Vorher war er eigentlich tot. Aus Gottes Sicht war er tot, wegen der Sünde. Und durch die Wiedergeburt ist er wieder neu geschaffen worden, lebendig geworden, ewig lebend. Und deshalb kann der Geist in dir, du, dein Geist, du bist ja ein Geist, wieder mit dem Geist Gottes und mit dem Vater und dem Sohn in Kontakt treten. Und da kannst du auch den Segen empfangen und die Weisheit empfangen und die Führung bekommen. Und dann kannst du auch im Geist wandeln und nicht, ich muss jetzt im Geist wandeln, wie soll ich das nur machen, jetzt muss ich im Geist wandeln. Dann haben wir ein Gebot draus gemacht. Es ist kein Gebot, aber er zeigt dir hier auf, du hast die Möglichkeit, im Geist zu wandeln und nicht, du musst im Geist wandeln. Wer meint, er muss aber jetzt, der macht sich schon wieder ein Gebot draus, ein Gesetz, und dann funktioniert es schon wieder nicht. Aber du hast die Freiheit in Christus Jesus. Und diese Freiheit gibt dir die Fähigkeit oder die Erlaubnis, im Geist zu wandeln und all diese guten Dinge davon mitzunehmen. In ihm zu wandeln, im Geist zu wandeln, bedeutet einfach Freiheit. Denn die Schrift sagt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Und zu dieser Freiheit hat er uns berufen, sagt Galater 5,13. Das musst du für dich wissen. Ja, du bist berufen dazu, frei zu sein. vor allem frei vom Joch des Gesetzes und von der Sünde. Deine Sünde, könnt ihr euch erinnern an letztes Mal, die hängt am Kreuz. Und wenn du irgendwo ein Kreuz hängen siehst, wo Jesus dran hängt, dann denk immer gleich, hey, da hängt meine Sünde dran. Ist alles gestraft worden, ich bin frei davon. Ich bin der Sünde gestorben. Ganz eine wichtige Sache, weil so viele Christen sich einfach, auch wenn sie es nicht zugeben, innerlich doch noch als Sünder sehen und meinen, sie müssten irgendwo irgendwas leisten, um gesegnet zu werden, um Gott zu gefallen. Du musst nichts leisten, aber du darfst was tun. Du darfst im Geist wandeln, das ist die andere Sache. Du musst nicht im Geist wandeln, aber du darfst oder du kannst im Geist wandeln. Das ist der Unterschied zwischen gesetzlicher Brille und Brille der Freiheit, der Gnade. Kommen wir da eh noch drauf. In Christus im Geist zu wandeln, bedeutet aber nicht, ja, es bedeutet nicht, übergeistlich zu sein, abgehoben, ein bisschen verrückt in deinem Lebensstil, ich sage immer so 10 cm über dem Boden schwebend, immer einen frommen Spruch auf den Lippen zu haben, die anderen damit zu nerven, kritisieren vielleicht sogar noch, ein Bekehrungsopfer zu haben und dem deine eigene Frömmigkeit aufzudrücken, das geht einfach nicht. Ja, du bist ein Zeuge, aber nicht einer, der Leistung braucht und beim Herrn angeben kann, so viel Kerben habe ich schon in meinem Holz, so viel haben sich schon bekehrt bei mir, ja, das ist schon wieder Leistungsdruck. So schön es ist, wenn sich jemand bekehrt, ist richtig und gut, aber da bekehren sich manche Leute aus dem Grund, weil die Christen nicht aufgehört haben, sich dazu zu drängen. Und dann stelle ich die Bekehrung vielleicht sogar in Frage, ob die wirklich eine war. Ja, der spricht zwar das Gebet, weil alle sagen, du musst das Gebet sprechen, aber ob er es im Herzen geglaubt hat, das ist eine andere Sache. Aber es müssen die zwei Dinge sein, im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und dann hast du in der Gemeinde Leute drin, die sich Christen nennen, die ein bisschen so mitmachen, aber eigentlich gar nicht lebendig geworden sind, weil sie nicht wiedergeboren sind, sondern nur religiös. Und das ist der Anfang vom Ende. Er macht Riesenprobleme. Ja, lieber eine Handvoll Christen, die lebendig sind und feurig sind, als 100, 200 Leute, die lau sind, die vielleicht nicht einmal wiedergeboren sind. Und das funktioniert nämlich nicht. Das ist nur frustrierend. Die Leute sollen frei gemacht werden vom Joch des Gesetzes und der Sünde, weil Jesus dafür bezahlt hat. Dieses Joch, das Kreuz, kannst du dir als das Joch nehmen, das hat Jesus aufgeschnallt bekommen, hat es am Berg hochgetragen. Ja, dieses Joch, es ist weg von uns. Er hat es auf sich genommen. Die Sünde hat er auf sich genommen. Und die Strafe dafür, und das ist Fakt, und das ist zu 100% und nicht schon zur Hälfte. Ja, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und diese Tatsache und dieser Glaube daran, der gibt dir die Fähigkeit, tatsächlich im Geist zu wandeln, vom Geist geführt, geleitet zu werden. Ja, das ist auch ein Prozess, da muss man reinwachsen, üben und lernen. Und, ja, aber es ist möglich, weil der Herr hat dir diese Möglichkeit geschaffen. Der Paulus sagt im Römer 8,14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, Abba, Vater. Papa, Vater rufen wir durch diesen Geist. Also Söhne Gottes, könnte man falsch verstehen, ist man, wenn man durch den Geist geleitet wird. Da hat schon jemand wieder falsch gedacht so. Nein, Söhne Gottes werden vom Geist geleitet. Nicht nur, wenn du vom Geist Gottes geleitet bist, bist du ein Sohn Gottes. Das wäre verkehrt rum. Weil ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, bist du aufgrund deiner Wiedergeburt und nicht, weil du im Geist gewandelt bist. Das ist die Folge davon. An das erkennt man die Sohnschaft. Erkennt man, dass du lebendig geworden bist. Und erkennt man, wie du dich verhältst, ja, wie ein Christ, der immer mehr Jesus ähnlich wird. Innerlich meine ich jetzt vom Charakter und von der Kraft des Geistes, von der Weisheit. Ja, weil manche meinen, ja, wie Christus, jetzt muss ich mich so ankleiden, Sandalen anziehen, lange Haare wachsen lassen und so weiter. Dass ich werde wie Christus, das ist natürlich ein totaler Irrsinn. Du bist dann bekannt als religiöser Vogel, dem alle aus dem Weg gehen. Das ist Blödsinn. Ein Wandel im Geist wird sichtbar, indem dass die Segensspur dich begleitet. Nicht durch das, dass du ein religiöser Vogel geworden bist, der die anderen nervt. Oder ja, manchmal gibt es doch das Wort, wo man sich fremd schämen muss dafür. Nein, wir sollen ganz normal, gesund, mit einem gesunden Menschenverstand, aber trotzdem im Glauben sein. Du musst nicht jedem erzählen, da habe ich gebetet und da und da und da und da habe ich irgendwie eine Bibelstelle dafür. Leb du das für dich. Leb du das für dich und dann wird es sichtbar. Und wenn du vom Geist dann geleitet wirst und der leitet dich an, da ist jetzt jemand, der möchte das Evangelium hören, dann wird er dir die Freiheit geben, es auch zu predigen und gute Worte in deinen Mund legen. Aber mit der Holzhammermethode, diese Evangelisation, die funktioniert nicht. Das ist ja fast wie früher im Mittelalter mit den Kreuzzügen. Da sind die da mit Waffengewalt bekehrt worden. Funktioniert einfach nicht. Und da kriegst du es vielleicht in eine Religion hinein. Und wenn es eine christliche Religion ist, nützt auch nichts. Weil wir brauchen nicht die christliche Religion, sondern wir brauchen den Jesus Christus. Und dann wird eine Wiedergeburt stattfinden. Ganz einfach. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Oder wessen Geisteskind man ist, das erkennt man dann, wie jemand redet oder so, wie ein Mensch tickt. Ja, und das ist wichtig, dass man auch selber sich immer wieder prüft. Selbstreflexion, sehen wir mal wieder gut. Welchen Geist folge ich eigentlich? Was ist das, nachdem ich trachte? Was beschäftigt mich den ganzen Tag? Wie gehe ich mit den anderen Leuten um? Dein Denken, die Grundeinstellung ist schon mal wichtig, dass du die begutachtest und korrigierst, wenn es notwendig ist. Weil was du denkst, wirst du früher oder später auch tun, in der Regel. Ja, das ist das. Darum muss man das Denken als erstes prüfen und kontrollieren und vom Geist Gottes beeinflussen lassen und von den biblischen Wahrheiten. Wenn du es in Einklang bringst mit diesen neutestamentlichen Wahrheiten, dann wird dein Denken in Ordnung kommen, dann werden auch dein Reden und dein Tun entsprechend sein und du wirst Frucht bringen. Und das wird auch Freiheit in deinem Geist und in deinem Leben hervorbringen. Weil die Wahrheit, haben wir gelernt, macht frei. Der Satan möchte natürlich auch dein Denken beeinflussen oder gar beherrschen. Er möchte dich wieder in Knechtschaft bringen. Mit Ängsten und Sorgen und Bedenken und religiösen Zeug und keine Ahnung, was noch alles immer er bei dir auffährt. Hauptsache weg von der Wahrheit, weg von Jesus. Du kannst liebend gerne irgendeiner religiösen Gemeinschaft sitzen und dabei sein. Das stört ihn ja gar nicht. Aber sobald du aufstehst und mit Jesus tatsächlich in Gemeinschaft kommst und im Geist wandelst und vom Geist geleitet wirst, dann kriegt der Satan ein Problem mit dir. Und das möchte er ihm einfach verhindern. Also schau mal, wie du denkst, wie du tickst und gib nicht jedem dummen Gedanken nach. Ja, gib diesen Gedanken keinen Raum. Ja, wenn der Feind dir Sorge und Ängste einschießt, gib ihnen keinen Raum, gib ihnen nicht nach. Denk nicht drüber nach. Weil wenn du diesen Gedanken, die er dir schickt, keinen Raum gibst, gibst du dem Teufel keinen Raum. Und das ist das, was die Bibel sagt, gib dem Teufel keinen Raum. Also du, als wiedergeborener Christ, kannst im Geist wandeln, kannst vom Geist geleitet werden, wenn du ja, immer mehr voll Geistes wirst. Die Grundvoraussetzung hast du durch deine Wiedergeburt. Also lass dich vom Geist leiten, dann wird dein Leben es zum Guten wenden. Ein geistlich Toter, ein Nicht-Wiedergeborener, wie soll der vom Geist Gottes geleitet werden? Das sind auf zwei verschiedenen Ebenen, da funktioniert es nicht. Denn regiert sein Fleisch oder vielleicht sogar ein dämonischer Geist, der ihn zu allem möglichen dummen Zeug verführt. Unser Verstand ist eine wichtige Sache. Aber unser Verstand kann auch ein Hindernis sein für das Leben im Geist, für das Wandeln im Geist. Weil wenn der Verstand falsch programmiert ist, falsch denkt, dieses gesetzliche Leistungsdenken abgespeichert hat, und keine Ahnung was noch alles, dann kann diese Wahrheit des Biblischen oft nicht Fuß fassen. Weil der Verstand wurde von allen, die wir heute hier sind, geprägt von, vom Elternhaus, von der Schule, von der Gesellschaft, von deiner religiösen Denomination, wo du warst und so weiter. Und da muss er dann oft einfach umprogrammiert werden. Und das ist ein Prozess, um dann auch vom Geist geführt zu werden. Der Verstand ist oft, eigentlich jeder Verstand, jeder Mensch, ein Stück weit stolz. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, vielleicht auch bloß in einer anderen Aufmachung. Aber grundsätzlich, der Verstand, das Ego, ist einfach stolz. Und er möchte gerne immer das Regiment führen, seine Meinung durchsetzen und den Geist, den Heiligen Geist ignorieren und wegdrücken. So ungefähr, ich habe Recht und du bist jetzt still. Aber wenn der Geist in dir anfängt, dich zu warnen oder dir etwas zu zeigen, was gut ist, dann sollst du dem Raum geben. Dann möchte der Herr dich durch den Geist führen und nicht durch den Verstand, der irgendwie etwas tut, was er aus Erfahrung weiß oder irgendwo mal gelernt hat oder gesehen hat. Das mag manchmal richtig sein, kann aber genauso gut falsch sein. Aber der Geist Gottes, wenn dich führt, der sagt ja nichts Falsches. Und bei manchen ist sogar dieses viele biblische Verstandeswissen eine Blockade. Ja, weil der Verstand dann schon wieder so, das steht da geschrieben, hier steht jenes geschrieben und das weiß ich schon, brauchst mir nichts erzählen. Und dann lässt er dem Geist, der was Neues vielleicht sogar auch lehren will, zeigen will, nicht zum Zuge kommen. Das ist das Problem. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Gemeinschaft des Geistes, sagt die Bibel mal. Mit Jesus Gemeinschaft, Gebetsgemeinschaft, die Schriften kennt. Weil sonst kommst du nie in diesen Bereich des Geistes hinein. Und dann ist das ganze Wissen kraftlos. Dann kannst du die Bibel auswendig können, aber es ist kraftlos. Und das ist ein gemeines Problem. So viele Christen sind an diesem Punkt angelangt, weil sie schon lange gläubig sind, wissen viel von der Bibel, aber es ist alles so trocken, sage ich jetzt einmal. Da musst du einen Schritt weiter gehen und in den Bereich des Geistes eindringen. Und das ist eine Entscheidung von dir. Und dann kannst du auch geistgeführt werden und eben die Segnungen empfangen. Ich habe vorher schon mal gesagt, mit einer Brille, mit der du die Bibel liest. Ich meine jetzt nicht die optische Brille, sondern du kannst die Bibel lesen durch die Brille der Gesetzlichkeit und dann wird dir diese Gesetzlichkeit Verse groß machen, die dir Druck bringen. Wo du Leistungen bringen willst, Werke tun musst, dir etwas verdienen und natürlich unterschwellig Verdammnis erzeugen, wenn du nicht alles so genau so perfekt machst. Das gibt's und das tun viele und es sind genügend solche Verse in der Bibel zu finden, auch im Neuen Testament, die man so lesen kann oder aus der Sichtweise der Gesetzlichkeit. Wenn du aber andere Brille aufsetzt und liest die Bibel durch die Brille der Erlösung, durch das Werk am Kreuz, dann siehst du das ganz anders. Ja, dann wird Freiheit entstehen, dann wird Freude entstehen, Gnade und Danksagung wird dein Begleiter sein. Dann kann ein Wandel im Geist entstehen. Solange diese gesetzliche Brille auf deiner Nase sitzt, wird der Wandel im Geist nicht funktionieren können. Aber dieser Blickwinkel der Gnade, das Erlösungswerk, diese Befreiung von der Sünde, das setzt eben deinen Geist in Gang, setzt ihn frei. Und dann kann auch ein Wandel im Geist daraus werden. Der Geist des Gesetzes sagt dir nämlich immer, du bist nicht gut genug. Du hast irgendwas nicht richtig gemacht, du bist ein Sünder, du bist irgendwie, irgendwas muss noch sein, was nicht passt in deinem Leben, sagt dir der gesetzliche Geist. Und dann sagt er dir unterm Strich eigentlich, ich verdamme dich, du bist gestraft von Gott, so ungefähr. Also, aber die Brille der Gnade, der Erlösung, der Geist der Gnade sagt dir, Jesus war gut genug. Du brauchst nicht perfekt sein, du kannst auch nicht perfekt sein als Mensch. Ja, das gibt's nicht. Solange wir in diesem Leib der Niedrigkeit zu Hause sind, werden wir nicht perfekt sein. Ja, der Einzige, der perfekt war, war Jesus. Weil wenn du perfekt wärst, bräuchtest du den Erlöser nicht. Aber du bist nicht perfekt, weil von Adam her die Sünde drinsteckt. Die haben wir geerbt. Drum schauen wir durch die Brille der Gnade und des Erlösungswerks hin. Dann sagen wir, Jesus war gut genug und ich habe seine Gerechtigkeit angezogen. Ja, er hat mir die Seine gegeben und meine Sündhaftigkeit hat er auf sich genommen. Das ist die richtige Brille. Meine Schuld ist gesühnt für immer und ewig. Ja? Jesus hat uns erlöst und begnadigt durch sein Blut und sein Opfer am Kreuz. Da müsste jetzt ein Halleluja ertönen. Ja? Das ist doch großartig. Es ist ein für alle Mal gesühnt, vergeben, vergessen, freigekauft, losgekauft. Da muss man immer wieder drüber nachdenken, bis es einmal ganz durchgesickert ist. Das ist wirklich ein Prozess. Ja, weil man einfach total falsch geprägt wurde. Und eigentlich ist es, kommt es von daher, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das steckt in uns noch drin, von Adam her. Das ist gut, das ist böse. Ah, war nicht gut genug. Aber der Baum des Lebens sagt, du bist lebendig geworden, du lebst, du hast Gemeinschaft mit Gott, du bist ein Gerechter, ja, am Geist, Seele und Leib. Das ist eine Aussage, oder? Die Bibel ist nicht aufgebaut wie eine Bedienungsanleitung. Es gibt zwar Prediger, die sagen, die Bibel ist so ungefähr die Bedienungsanleitung für den Menschen, aber das ist ein bisschen weit hergeholt. Ja, das Alte Testament, das Gesetz, ja, das ist vielleicht ähnlich aufgebaut, so Thema A, B, C, das muss ich tun und das nicht und das, wenn ich tue, wird das passieren und so weiter. So ist es eigentlich, ja, wie es viele haben wollen, so gesetzliche, verstandesbezogene Menschen. So eine Bibel würden sie gerne haben. Da schaue ich rein, wie in ein Gesetzbuch, aha, das tun und das lassen, weil wenn ich das tue und das nicht tue, dann trifft mich die und die Strafe oder dieser und jener Lohn. Aber das ist die Bibel nicht. Ja, die 10 Gebote da im Alten, das ist noch so, aber da sind wir ja frei davon. Das ist nicht mehr der Maßstab für uns wiedergeborenen Christen. Sondern das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, das ist unser Maßstab. Bei uns im Neuen Testament läuft es ganz anders. Da haben wir nicht mehr diese Liste, sondern wir haben jetzt die Führung durch den Geist bekommen. Das ist eine ganz andere Sache. Ja, wir haben die Bibel, aber ohne Thema A, B, C. In der Bibel sind Wahrheiten versteckt. Da sind Gottes Wahrheiten versteckt drin. Wie in einem Labyrinth. Und die muss man suchen. Und die muss man finden. Und den Heiligen Geist zu Hilfe rufen und aufschlüsseln lassen. Um die Dinge, die uns da geschenkt sind, zu entdecken und zu erkennen. Anders geht's nicht. Wir haben nicht Punkt A, B, C. Es geht nicht. Wir müssen die Bibel entdecken. Durch den Heiligen Geist. Und das hat der Herr schon extra so eingerichtet. Weil wenn wir jetzt diese Liste hätten, dann bräuchten wir den Herrn ja gar nicht. Nun haben wir die Buchstaben, aha, das müssen wir tun, jetzt müssen wir lassen. Aber jetzt, wo das alles so versteckt ist in der Bibel, jetzt brauchen wir den Geist, der uns führt, damit wir das erkennen und lernen. Also sind wir ein Stück weit abhängig von unserem Jesus, vom Heiligen Geist. Und genau das ist der Zweck, das will er ja. Er will uns ja nicht Gebote auflegen, weil er genau weiß, wir können es nicht alle halten. Das hat ja im Alten Testament schon nicht funktioniert. Ja, der Mose hat die Tafeln bekommen, die anderen haben unten schon wieder ein goldenes Kalb gemacht. Aber war das Gesetz noch gar nicht geliefert von Mose, haben sie schon eine totale Übertretung gemacht. Der Mensch, solange er noch in diesem Leib der Niedrigkeit steckt, kann nicht Gebote halten. Das schafft er einfach nicht. Irgendwo übertritt er irgendeins und wenn er eins übertritt, ist es genauso viel, als hätte er alle übertreten, sagt uns die Bibel. Also lass dir vom Heiligen Geist das Neue Testament und diese Geheimnisse aufschlüsseln, dass du sie entdeckst und erkennst und dann weißt, ah, das ist das, was Jesus für mich getan hat. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Also bleib nicht hängen auf der Ebene des Verstandes, sondern bewege dich in den Bereich des Geistes. Aber das musst du entscheiden. Wenn du ins Gebet gehst, sag ich, bewege mich jetzt, ich gehe jetzt vor das Angesicht des Herrn, ich gehe jetzt in den Bereich des Geistes, ich kann das, ich darf das, ich will das. Ja, und so gehst du auch automatisch an eine geistliche Tankstelle und wirst von Gottes Kraft erfüllt, wieder aufgeladen, wie ein Akku. Gottes Kraft und Gottes Fähigkeit, Gottes Wahrheit und Weisheit erfüllt dich dann, wenn du in diesen Bereich des Geistes gehst, vor den Thron Gottes kommst. Wenn du nicht irgendwie schon, nicht so irgendwo, ja, setzen wir hin, beten wir was und schauen wir mal, das ist ja, besser wie nichts, aber da gibt es einfach mehr. Da kommt Freiheit auf, wenn du in den Bereich des Geistes gehst, weil dein Geist vom Geist Gottes erfüllt wird, geladen wird und umso mehr kannst du auch geistgeführt werden. Und umso mehr werden auch die Früchte des Geistes hervorkommen, wie uns der Paulus der erklärt im Galater, Kapitel 5. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, was haben wir noch? Enthaltsamkeit und so weiter. Das wird dann in deinem Leben vorrangig sein. Ja, nicht Bosheit und Zorn und Ärger und dumme Dinge, sondern der Geist übernimmt die Herrschaft und das ist das A und O. Das schlechte Zeug fällt von dir ab. Wenn du voll Geistes wirst, wirst du sehen, die Lasten fallen ab, die Sorgen verschwinden, Probleme lösen sich auf. Wenn ich Hilfe brauche und bete, funktioniert das sofort und die Antwort ist schon da. So funktioniert es. Im Geist zum Beispiel gibt es keine Angst. Angst ist das Werkzeug Satans, Angst, Sorge und so weiter. Satans Werkzeug kommt direkt aus der Hölle, aber von Gottes Geist aus dieser Sichtweise gibt es keine Angst. Und wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, wird die Angst dich verlassen, weil das dann nicht mehr zu dir passt. Und wenn es der Geist ist, der dich mit Angst und Sorgen piesackt, dann wird er dich verlassen, weil er sagt, ich halte die Gegenwart des Heiligen Geistes nicht mehr aus. Jetzt muss ich mir jemand anders suchen. Haben wir vorher gelesen, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Papa, Vater. Er sagt dir, nicht wieder zur Furcht, ja, nicht wieder Furcht, nicht wieder Gesetz, nicht wieder Knechtschaft, Freiheit, Papa, zu Gott Papa zu sagen. Finde ich großartig, weil er ist dein Papa. Ja, und ein Papa liebt seine Kinder. Das Gesetz, da herrscht Furcht. Furcht vor der Strafe Gottes. Furcht, da passt Papa überhaupt nicht dazu. Ja, das ist, ja, wie soll man wieder sagen, der strafende Papa. Der grantige, ärgerliche, mit straffer Hand, keine Kinder erzieht und so weiter. Nein, das ist nicht der Papa. Das ist Gott vielleicht, ja, der Gesetzgott. Ja, den finden wir auch in der Bibel, ja, aber wir sind ja ganz was anderes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, Geliebte, Befreite, Erlöste, nicht mehr Sünder, sondern Gerechte und so weiter. Und dann hat der Geist die Oberhand, wenn du dies glaubst, ja, nicht mehr unter dem Gesetz bist. Und wo der Geist des Herrn ist, sagt der Paulus, ist Freiheit, 2. Korinther 3,17. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wenn du im Geist wandelst, wandelst du dann automatisch in einer Freiheit. Also geh an diese geistliche Tankstelle Gottes, das ist das A und O für dich. Das ist ein riesiges Vorrecht, du darfst es sogar. Und du darfst es an jeder Zeit, an jedem Ort tun. Du musst nicht irgendwo in einem bestimmten Kirchengebäude sein oder an einen Wallfahrtsort gehen oder sonst irgendeine komische Sache machen. Geh in dein Kämmerlein. Entscheide dich, zum Herrn zu gehen, in den Bereich des Geistes einzudringen und er wird dir entgegenkommen. Du trittst mit Jesus in Verbindung. Du hast nicht eine Brieffreundschaft mit Jesus, sondern du hast eine innige Beziehung mit Jesus, wenn du im Geist bist. Und dieses Geheimnis, Christus in uns und wir in ihm. Und dieses Geheimnis wird so sträflich missachtet in der Christenheit. Ja, die Christen, die heben im Lobpreis die Hände nach oben und schauen zur Decke hoch, haben irgendwie so einen Blick, wie sie so ganz weit in die Ferne schauen. Aber an der Decke schwebt Jesus nicht. Wo ist er denn dann? Christus in uns ist das Geheimnis. Also mach lieber deine Augen zu und richte deinen Blick auf den Geist in dir, weil da findest du Jesus. Durch den Geist hast du mit ihm Kontakt. Da trittst du mit ihm in Kontakt, nicht an der Decke oben. Man darf natürlich die Hände heben beim Lobpreis. Aber nicht mit dem Gedanken, ah ja, da irgendwo im Firmament oben ist er dann schon, er wird mich dann schon sehen. Wer die Hände am weitesten hochhebt, der wird am ehesten gesehen sozusagen. Nein, wenn du wiedergeboren bist, ist er bereits in dir. Und nach dem müssen wir schauen. Okay, es gibt die Bibelstelle, trachtet nach dem, was droben ist. Da könnte man meinen, nach oben, schauen wir nach oben. Nein, aber es ist ganz anders. Wir schauen nach einer höheren Ebene. Nach nicht dieser irdischen Ebene, sondern nach der Ebene des Geistes. Und die ist einfach höher. Und deshalb sagt die Bibel, trachtet nach dem, was droben ist. Und es geht nur über die Schiene deines wiedergeborenen Geistes. Also tanke immer wieder voll, geh in diese Gegenwart des Herrn. Das ist einfach das Wichtigste für einen Christen. Und es ist sehr umkämpft. Der Feind will das verschleiern, will das verhindern. Und ich sage einfach, tu es. Nicht nur einmal, sondern täglich. Du sollst und du darfst vor den Gnadenthron hintreten, wo die Bibel sagt, da empfangen wir Gnade und Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Ja, wenn du ein großes Problem hast, dann kannst du so hin zum Kunst laufen. Vielleicht kann dir einer helfen, vielleicht auch nicht. Aber geh vorrangig vor den Gnadenthron. Ja, weil dann schickt er dir schon den richtigen Hinz und Kunz, der dir dann in deinem Problem helfen kann, wenn es notwendig ist. Oder es löst sich so auf, das Problem. Immer der Herr zuerst. Ja, nicht zuerst der Arzt. Und wenn der sagt, ja, ich kann überhaupt nichts mehr machen, du musst sterben, dann das zum Herrn. Es ist falsch rum. Zuerst der Herr. Obwohl ich immer darauf fixiert bin, ich möchte die Übernatürlichkeit des Herrn. Und wenn wir im Geist wandeln und vor den Thron der Gnade treten, können wir auch durch den Geist Heilung empfangen und auch ein Heilungswunder empfangen. Weil sonst wäre die Bibel nicht die Wahrheit. Okay, Jesus sitzt im Himmel auf dem Thron der Gnade. Und ein Thron ist ein Symbol für die Macht. Kennt ihr den Spruch? Der stammt aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Möge die Macht mit dir sein. Trifft voll. Ja, die Macht, die höchste Macht ist mit uns. Jesus ist mit uns. Der König der Könige ist mit uns. Der Herr der Herren ist mit uns. Und noch mehr, er ist sogar in uns. In uns. Der denkt immer dran, wo du hingehst, geht er hin. Er ist mit dir dabei, wenn er in dir ist. Und vor dessen Angesicht treten wir bei dem, dass wir in den Bereich des Geistes gehen. Und diesem Jesus ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Hat er selber gesagt in Matthäus 28, 18. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Dann denke mal drüber nach, zu wem du da eigentlich gehst, wenn du betest, wenn du in den Bereich des Geistes hineintrittst. Du gehst vor dem Gott, vor dem Herrn, der alle Macht im Himmel hat und auch alle Macht hier auf der Erde. Über das ganze Materielle und über alles, was hier auf der Erde geschieht, hat Jesus Macht, Vollmacht. Und wenn er ein Wort spricht, dann geschieht es. Und keiner kann etwas dagegen unternehmen. Aber du musst zu ihm hinreden und sein Wort auch empfangen oder ihn bitten. Und er wird sprechen. Er ist schließlich Herr über alle Dinge. Er ist die Macht und er hat die Macht. Ja? Sicherlich nicht so auslegen. Ja, dann ist alles, was hier so geschieht, alles Gottes Wille, Jesu Wille. Das wäre falsch gedacht, weil dann könnte man ihn für alles Schlechte auch noch verantwortlich machen. Selbstverständlich ist er für das Schlechte nicht verantwortlich. Aber wenn wir beten, wird er eingreifen und das Schlechte wird zum Guten gewendet. Das ist der Unterschied des Ganzen. Aber wenn wir nicht beten, wenn wir nicht hintreten, dann wird halt das Schlechte einfach weiter geschehen, weil der Satan ein ganz gemeiner Hund ist. Aber wo wir beten, wo wir seinen Namen anrufen, wo wir die Salbung freisetzen, da geschieht Gottes Wille, das Gute geschieht. Dann werden die finsteren Mächte zurückgedrängt und vernichtet. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Da sehen wir, wir haben eine wichtige Aufgabe. Ja, wir vertrödeln oft so viel Zeit im Alltag und kommen dieser wichtigen Aufgabe zu wenig nach. Da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Alles muss dem Wort unseres Königs gehorchen. Aber wenn du dir vorstellst, so früher, als es noch Könige gab oder Kaiser, wenn der gesagt hat, so und so, dann ist es so gemacht worden. Da gab es nicht eine Diskussion drüber, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht, oder was meinst denn jetzt du da dazu? Wenn der König einen Befehl erteilt hat vom Thron aus, mussten einfach alle gehorchen. Ja, und wer nicht gehorcht hat, der hat vielleicht seinen Kopf abtreten müssen. Ja. Und so ist es von Jesus, wenn er spricht, dann muss ihm alles gehorchen. Egal, ob so Miniviren sind, die man gar nicht sehen kann, Bakterien, Hormone, Organe in deinem Körper, Zellen, Tumore, alle möglichen Krankheiten und Gebrechen und auch dämonische Mächte und schlechte Umstände. Wenn das Wort des Herrn erschallt, muss das alles seinem Wort gehorchen. Und alles wird so geschehen, wie er es sagt. Weil er der Herr ist. Ja, er heißt nicht Herr mit Vornamen, ich will sagen Herr Jesus, sondern er ist der Herr. Ja, das müssen wir wissen. Er ist Herr über alle Dinge. Aber du musst hintreten zu ihm und das Wort von ihm empfangen und ihn bitten, dass er ein Wort spricht. Das ist machbar und möglich. Es gibt immer wieder auch Zeugnisse, Berichte von Menschen, wo der Herr gesprochen hat und dann sind Metalle aus dem Körper verschwunden, die vorher rein operiert worden sind, Schrauben oder Gelenke oder was auch immer, und das Originalteil war wieder vollkommen in Ordnung. Das kann das Wort des Herrn, weil da der Herr selber dahinter steht. Ja, dann ist das Zeug weg und Original ist vollkommen wiederhergestellt. Umgekehrt gab es auch schon Berichte, da waren die Organe, die vorher rausoperiert worden sind, plötzlich wieder da. Oder auch geheilt, ja. Das sehen wir hier, bei Gott, bei Jesus, ist alles möglich. Es ist alles möglich. Also müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, bei dem alles möglich ist. Und wir haben die Freiheit dazu. Der Herr hat uns frei gemacht, dass wir hintreten dürfen, weil die Sünde von uns weggenommen ist. Die Sünde ist das alleinige Hindernis. Ja, und das sagen viele und dann, ja, du musst da noch Buße tun, du musst hier noch und musst da noch. Aber sie sehen nicht, dass Jesus das ja bereits erledigt hat. Weil du kommst nie ans Ziel, wenn du immer noch an dir überlegst, wo du irgendwo irgendwie noch eine Sünde haben könntest oder vielleicht vor 50 Jahren getan hast, weil sonst das Gebet nicht erhört wird oder so. Nein, du musst aufs Kreuz hinschauen, wo die Sünde gesühnt wurde. Ja, die Israeliten mussten damals auf die eherne Schlange hinschauen, die Mose erhöht hat, was ein Bild ist für das Kreuz heute, wo wir hinschauen. Und selbst diese eherne Schlange hat ihnen Heilung gebracht. Also sollen wir lernen und schauen auf das Kreuz, wo Jesus hängt, wo die Sünde gesühnt wurde, wo er unsere Krankheiten trug und so weiter, wo er für uns zur Armut wurde. Bei Gott, bei Jesus ist alles möglich. Er kann dich sogar von einem Ort an einen anderen versetzen. In einem Moment. Ja, zum Beispiel, du kommst genau in den Unfall rein. Ja, bei diesem Unfall würdest du schwer verletzt oder tot. Im Bruchteil einer Sekunde vorher macht es zack und du bist durch und bist hinter dem Unfall. Dir ist nichts passiert. Ja, ich habe mal ein Bezeugnis gelesen von einem, der ist auf einem LKW gesessen, da in Afrika. Und in diesem LKW war eine Bombe. Und in dem Moment, wo die Bombe explodierte, hat ihn der Herr vom LKW wegversetzt in ganz einen anderen Ort. Ja, alle anderen hat es zerrissen. Und er, der Sohn Gottes, wurde wegversetzt. Er war behütet und beschützt. Das ist machbar bei Gott. Alles möglich. Aber es war ein Wandel im Geist. Ja, der Herr war mit dabei. Und wo die Connection da ist im Geist, da ist der Herr mit dabei. Ja, den Philippus hat der Herr dann, nachdem er dem Kämmerer von Äthiopien das Evangelium verkündet hat und ihn getauft hat, einfach wieder nach Hause versetzt oder an einen anderen Ort. Sonst hätte der Philippus da die ganze Strecke durch die Wüste zu Fuß zurückmarschieren müssen. Vielleicht hätte er das gar nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie weit dass die schon unterwegs waren und die Umstände da. Aber mit Sicherheit wäre es eine furchtbare Sache gewesen. So hat ihn der Herr einfach an einen anderen Ort versetzt, erdrückt. Wirklich. Weil der Herr ist und auf dem Thron sitzt. Und deshalb ist es so wertvoll, im Geist zu wandeln. Alles gehorcht dem Wort dessen, der auf dem Thron sitzt. Aber auch die Engel gehorchen seinem Wort. Wenn er ihnen etwas befiehlt, werden sie das ausführen, weil er verleiht ihnen alle Macht und Autorität in seinem Namen. Und auch Christen, die berufen sind, sein Amt auszufüllen, verleiht Jesus, der Herr vom Thron aus, ein Stück Vollmacht, Autorität, um in seinem Namen auch solche Dinge zu tun. Und wenn deine persönliche Autorität und Kraft nicht ausreicht, dann geh heute einfach zu deinem Jesus, weil ihm ist alle Macht gegeben. Er vermag alles zu tun. Und dann besprich den Fall einmal mit ihm, bevor dass du mit hin zum Kunst telefonierst und verschiedene Spezialisten aufsuchst. Dann geh heute einfach mal zu ihm, zu dem, der alles tun kann, mit einem Wort, der alles erledigt. Aber dein wiedergeborener Geist ist die Verbindungsstelle zum König Jesus. Das ist der Vorrecht. Ein Sünder hat diesen wiedergeborenen Geist nicht, hat er auch nicht die Verbindungsstelle. Also tritt du als wiedergeborener Christ mit ihm in Verbindung, suche ihn auf, tritt vor den Thron des Königs, nimm dir diese Zeit. Du hast das Recht und du hast auch die Möglichkeit. Das Einzige, was du dazu brauchst, ist, dass du glauben, dass das tatsächlich so ist. Der Glaube öffnet die Tür zu Jesus. Der Glaube öffnet die Tür in den Bereich des Geistes. Weil wenn du das nicht glaubst, hast du keine Chance. Du musst glauben, dass die geistige Welt real ist und da ist und dass du in seinem Namen, in deiner Entscheidung da hineintreten darfst, hinzutreten darfst zum Gnadenthron. Vielleicht nimmst du auch diese Schriftstelle als Vorlage, wenn du anfängst zum Beten und sagst, Herr, da steht es und das tue ich jetzt. Jesus hat mit seinem Blutopfer für uns diese Freiheit erkauft, dass wir das tun können und dürfen und sollen. Ja, und da müssen wir uns dafür entscheiden. Das tun die wenigsten Christen. Die laufen so durch die Gegend wie alle anderen auch, machen ein bisschen das mit, was die anderen Christen tun. Aber wie gesagt, da ist noch viel mehr offen. Da ist noch viel mehr für uns da zu entdecken. Ja, nicht den Buchstaben, so gut die Bibel und der Buchstabe ist, aber da dürfen wir einfach nicht hängen bleiben. Wir dürfen hinzutreten. Wir sind ganz andere Leute eigentlich. Ja, wir sind ganz andere als wie die Sünder, die Menschen, die draußen sind, wie es der Paulus nennt, die Ungläubigen. Wir sind Gerechte, wir sind Heilige, wir sind Kinder Gottes, wir sind lebendig gewordene, wir sind Erben Gottes, Miterben Christi, wir sind die Gesegneten, wir haben Abrahams Segen geerbt und so weiter. Das haben die anderen ja gar nicht. Denk da mal drüber nach, was du eigentlich in Christus Jesus hast und was du bist. Und aus dieser Sichtweise heraus ist es nicht schwer, im Geist zu wandeln. Der Feind möchte es verhindern, ja, das möchte ich nicht leugnen. Er möchte dich beschäftigen, er möchte dir was anderes sagen. Das ist unser Kampf, in dem wir stecken. Also lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen vom Feind, sondern nimm diese Wahrheiten und praktiziere. Ja, du darfst hinzutreten zum Gnadenthron. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott so gnädig ist. Er hat uns das angeboten und geschenkt. Ja, und deshalb will er auch mit uns zusammen leben. Er will mit uns zusammen sein. Und denk nicht so, Gott ist irgendwo in weiter Ferne, man weiß nicht, wo er ist. Sieht man ja nicht, wenn wir mal in den Himmel kommen, na, dann werden wir es sehen. Sicher, dann werden wir es mit Augen sehen. Aber jetzt sehen wir es mit den Augen des Glaubens und wir dürfen hinzutreten und Gnade von ihm empfangen. So, da höre ich jetzt auf. Jetzt machen wir den Lobpreis. Den König wollen wir loben und preisen. Und wenn der auf dem Thron sitzt,